Ja, die heutige Predigt ist so ein bisschen der Abschluss eigentlich von. Kannst du die mal ausmachen, dann ist das mit dem Hall auch weg. Danke. Die heutige Predigt ist im Endeffekt so der Abschluss, ich sag mal, einer kleinen Reihe. Wir haben eine kleine Reise begonnen. Erstmal ein Jubiläum haben wir gefeiert. 1700 Jahre Nicäa, 325, das erste ökumenische Konzil in Nicäa, was Kaiser Konstantin einberufen hat. Und wir haben uns ja mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt. Ihr habt ja diese Karten dann bekommen. Und auf dieser Karte ist ja dann ein Glaubensbekenntnis abgedruckt, was wir so nicht so gut kennen. Also wir beten ja mal das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist nochmal ein bisschen anders. Das, was dort abgedruckt ist, ist eben das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel. 325 war eben das Konzil in Nicäa, 381 dann in Konstantinopel. Und in Konstantinopel hat man nochmal ein bisschen nachgebessert, das, was in Nicäa so ein bisschen kurz ausgefallen ist. Denn ich habe das ja auch schon gesagt, dass bei dem Glaubensbekenntnis von Nicäa der dritte Artikel nur lautet: Wir glauben an den Heiligen Geist. Punkt. Damit war es durch. Und dann hat man eben in der Geschichte oder in den folgenden Jahren gemerkt, es ist ein bisschen wenig und deswegen kam Konstantinopel nochmal dazu und es wurde dann nochmal ein bisschen ausgeweitet. Aber wir beten ja oder wir bekennen ja, wenn überhaupt, das apostolische Glaubensbekenntnis. Aufbruch als Prinzip des Lebens und als Ausdruck des Glaubens. So hieß ja letzte Woche dann auch die Predigt und auch in dieser Woche davor haben wir eben die drei Artikel uns angeschaut mit Vater, Sohn, Heiliger Geist an Pfingsten, wie sich das gehört. Und das ist ja eben dann auch der Gedanke gewesen, dass das eine Auswirkung hat, Pfingsten, dass dieses ja sehr, ich sag mal, unterschätzte Fest im Kirchenjahr ja eigentlich diese Dynamik und Dynamit hat, um wirklich aufzubrechen. Und Aufbruch ist eben etwas, was zum Leben dazugehört. Also ein Samenkorn, das in die Erde fällt und nicht aufbricht, was passiert damit? Es versteinert. Es wird fest und dann irgendwann ist es tot. Aufbruch ist ein Prinzip, was zum organischen Leben dazugehört. Wir haben am Donnerstag kurz überlegt, ich habe da noch nicht mir weitere Gedanken zu machen, ob es irgendetwas gibt im organischen Leben, was nicht dieses Prinzip des Aufbruchs auch hat und kennt. Also wenn das Kind das Licht der Welt erblicken will, muss auch etwas auf- und durchgebrochen werden. Das gehört zum Leben dazu, der Aufbruch. Also Aufbruch als Prinzip des Lebens, aber eben auch als Prinzip des Glaubens. Und da in der vergangenen Woche haben wir uns ja eben damit beschäftigt, vom Alten Testament her. Und man könnte euch erinnern, das erste Wort, was Gott zu einem Menschen spricht, also nachdem die Urgeschichte vorbei ist, Genesis 1 bis 11 in 12, das erste Wort, was Gott zu einem Menschen spricht, also am Ende auch zu dem Volk, mit dem er Geschichte machen will, lautet: Geh. Geh. Und Abraham musste schon etwas älter dann Haus und Hof verlassen, das Vaterland, die Vaterstadt, und musste sich aufmachen. Und merkte dann auf diesem Weg, dass dieser Weg etwas mit ihm machte. Und darüber haben wir dann am Donnerstag auch nochmal nachgedacht, nochmal über diesen Weg von Abraham zu Abraham. Also in seine Wirklichkeit kommt Gottes Wirklichkeit rein und aus Abraham wird Abraham, aus 243 wird 248, also hochinteressant. Bei Sarai war es ja genauso. Aus Sarai wurde dann Sarah und auch in ihrem Namen kam dann das G hinein und ein anderer Buchstabe wurde gestrichen, das Not. Und so wurde, und auch das ist hochgradig spannend, aus 510, 504. Wahnsinn, oder? Man müsste ja wieder eine Zeit der Anbetung machen. So. Wir werden uns heute nicht weiter damit beschäftigen. Nur, das ist etwas, was zu diesem Aufbruch auch dazugehört. dass man eine neue Existenz für sich bekommt, dass man eine neue Wirklichkeit in seinem Leben wahrnimmt. Und die, das wird dann oft beschrieben eben dadurch, dass ein neuer Name oder ein veränderter Name kommt. Aus Abraham wurde Abraham, aus Sarai wurde Sarah. Und sag mal, die größte Verwandlung ist eigentlich, wir kennen ja auch alle diese Geschichte, als Jakob mit Gott ringt. Und am Ende dann sein Gegenüber, ob es ein Engel war oder also steht ja für Gott, er zu ihm sagt, lass mich, ich muss gehen. Und Jakob sagt dann, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann kommt eben diese Verwandlung, eben du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Vor ein paar Monaten hatten wir diese Geschichte ja auch, also diese wirklich Heilungsgeschichte, aber dann auch eben diese Verheißungsgeschichte. Also der Aufbruch gehört zum Glauben dazu. Ohne diesen Aufbruch findet Glauben nicht statt. Und dieser Aufbruch ist eben auch immer verbunden mit einer Verwandlung, immer verbunden damit, dass im Menschen, man könnte eben auch sagen, etwas verwandelt wird oder wieder etwas heil wird. Das war das, was uns letzte Woche dann auch beschäftigt hat. Heute geht es um Aufbruch im Neuen Testament, was das da eigentlich bedeutet. Und auch da gibt es eine Beschreibung für, aber dazu kommen wir dann später, weil um die zu verstehen, muss man erstmal sich nochmal mit dem Leben Jesu beschäftigen. Das haben wir ja gerade getan in der Lesung, die ja auch bekannt ist, auch dieser Ausspruch ist ja sehr bekannt. Die Frage ist ja, wie konnte das eigentlich passieren, das, was in der Weltgeschichte passiert ist? 313 hat Konstantin ein Toleranzedikt erlassen. Bis dahin wurde die christliche Kirche, wurden die Christen verfolgt. Nicht immer und überall, das hatten wir auch, aber Christen lebten in der Verfolgung. Und 313 kam es dann zu dem Toleranzedikt, 325 dann eben zu dem ersten Konzil. Und 380 machte Theodosius dann das Christentum zur Staatsreligion. Also nur wenige Jahre später. Und dann im 5. Jahrhundert unter Augustulus war auf einmal das Römische Reich, also Westrom, Ostrom hielt dann noch ein bisschen länger, war das Römische Reich beendet. Und wer sich die Geschichte anguckt, eben das Römische Reich wurde dann eben abgelöst von dem, was wir heute das christliche Abendland nennen. Und wenn man sich das anguckt von der Geschichte Jesu her, also eine am Ende beeindruckende Geschichte, aber ja, ein Mann, der schlussendlich als Verbrecher am Kreuz geendet ist. Wenn man eben nicht vom Glauben her drauf guckt, sondern einfach als Historiker drauf guckt, dann fragt man sich, was war das mit diesem Mann, der dann am Ende in der Lage war, auch das Römische Reich, also das, was dann durch ihn kam, das Römische Reich eben abzulösen. Eine Geschichte, die irgendwie phänomenal ist. Was ist das mit diesem Mann gewesen, der ja auch dann nicht zu seinen Lebzeiten schon so eine riesengroße Anhängerschar hatte, sondern die am Kreuz haben ihn dann alle verlassen. Hinterher hat er dann wieder so ein paar eingesammelt und ja, da waren jetzt keine großen Philosophen, keine Staatslenker dabei, sondern einfache Leute, Fischer, Zöllner, die er gesammelt hat und die dann diese Botschaft von diesem Mann in die Welt hinausgetragen haben und diese Botschaft in der Lage war, dann wirklich etwas abzulösen, was bis dato den ganzen Erdkreis war es ja dann nicht, aber die Welt bestimmt und bewegt hat, eben das Römische Reich. Was ist das mit diesem Mann, der auf eine so eine Weise sich ausgebreitet und ausgewirkt hat. Bis zum heutigen Tage reden wir ja über diesen Mann, nicht nur in der Kirche, sondern man kann, wenn man, also
wenn das nicht komplett ausgeradiert wurde, ist das, sich mit diesem Leben zu beschäftigen, kann man sich mit Leuten über diesen Mann aus Nazareth unterhalten. Und man kann mit ihnen darüber reden, und wenn sie dann die Bibel lesen, sagen sie, großartig, wie er mit den Armen und Elenden umgegangen ist, wie er mit den Frauen umgegangen ist, wie er mit den Kranken umgegangen ist, großartig. Und man kann sich mit den Menschen sehr schnell darüber dann verständigen, dieser Mann, das war ein großartiger Mann. Der hatte wirklich eine tolle Weise, sich mit anderen Menschen dann auch zu beschäftigen, aber ihnen auch zu begegnen. Großartig. Aber ist es das? Man kann sich mit Kommunisten oder Sozialisten auch über diesen Mann unterhalten und sagen, ja, ob er ein Revolutionär war, kann man sich darüber streiten. Aber wie er dann auch das angeprangert hat, dass die Reichen sich nicht um die Armen kümmern, dass die Reichen sich nur darum kümmern, dass es ihnen gut geht und die anderen sind ihnen egal. Da kann man sich mit jedem Kommunisten, Sozialisten dann auch treffen und sich darüber unterhalten. Dieser Mann hatte ein großartiges Gesellschaftskonzept. Aber es ist ja noch mal ein bisschen mehr. Wir können uns mit zum Teil anderen Religionen auch darüber unterhalten, zum Beispiel mit dem Islam, wo dann auch gesagt wird, ja, dieser Mann, dieser Jesus aus Nazareth, das war schon eine besondere Person, nicht nur ein besonderer Mensch, sondern in ihm leuchtete etwas von Gott auf. Er war ein großer Prophet. Darüber kann man sich dann unterhalten, auch mit Muslimen. Und dann auch wertschätzen, was dieser Mann dann auch in die Welt gebracht hat. Aber es ist ja noch mal ein bisschen mehr. Das, was uns in der Lesung begegnet ist, das ist ja dieser Ausspruch, der, na, jetzt könnte man sagen, ein Ausspruch ist so zwischen Genie und Wahnsinn. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das gibt es so in der Welt nicht. Alle Menschen, die auftreten als, sag mal, Weltverbesserer, als Menschen, die hinweisen auf Gott, das sind alles immer Menschen, die auf einen Weg hinweisen, die einen Weg aufzeigen. Das sind Menschen, die sagen, du musst diesen Weg dann gehen, um die Wahrheit zu entdecken. Das und das musst du tun, um Wahrheit in deinem Leben zu haben. Und wenn dein Leben eben Bestand haben soll, dann geh hierhin, geh dorthin, tu dies, lass jenes. Davon sind immer alle Weltverbesserer, alle, die religiös geprägt sind, die in der Gesellschaft dann auch etwas verändern wollen, davon sind sie eben beseelt, dass sie sagen, ich kenne einen Weg und wenn du diesen Weg gehst, dann. Ich kenne eine Schrift, wenn du die liest, dann. Irgendwas halt hier immer noch so. Kriegen wir das raus, Wieland, oder? Ist immer so kurz vorm. Also, wenn du dies tust, jenes lässt, das liest, dann bist du auf einem guten Weg. Und dieser Mann aus Nazareth, der ist da anders mit umgegangen, denn er hat nicht gesagt, pass auf, da diesen Weg musst du gehen und dann kommst du an. Das musst du tun und dann. Sondern er hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das war und das ist einmalig in der Weltgeschichte, dass so jemand auftritt und das dann so sagt. Ich bin der Hodos, der Weg, ich bin die Straße, die du gehen musst. Ich bin der Weg, den du einschlagen musst, damit du am Ende den Vater erkennst. Ich bin die Aletheia, die Wahrheit. Ich bin der dir nicht das mitteilt, was du dann irgendwie glauben und tun musst, sondern ich bin die Wahrheit. Und wenn du ein Leben in Fülle haben musst, da gibt es genug Coaches und Trainer, die dir sagen, das musst du tun, so musst du investieren und mach das, dann wirst du ein Leben in Fülle haben, dann wirst du ein Leben haben, was sogar über den Tod hinausreicht. Tu das und du wirst selig werden. Und Jesus an dieser Stelle, ich bin das Leben. Wenn man sich mit der Auswirkung oder der Wirkung des christlichen Glaubens in dieser Welt beschäftigen will, muss man sich mit diesem Gedanken, mit diesen Versen beschäftigen, weil das ist auch mit das Einmalige, dass hier nicht jemand auftritt, der sagt, da, sondern hier. Und wenn wir über den Aufbruch nachdenken, vom Neuen Testament her, dann ist es eben nicht dieses alttestamentliche Geh, sondern dann ist es Folge mir nach. Aufbruch vom Neuen Testament verstanden heißt Folge mir nach. So ist Jesus aufgetreten, auf die Menschen zugegangen und hat sie eingeladen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Nicht diesen oder jenen, mir musst du folgen. Also Nachfolge ist das, was den Aufbruch oder was Aufbruch auch im Neuen Testament dann auch ausmacht. Und Nachfolge bedeutet eben nicht einfach ein Weg mitgehen. Nachfolge bedeutet nicht irgendwie so, Jesus geht einen Weg vor und ich gehe ihn irgendwie mit. Das hat man ja. Die Anne war ja vor kurzem da auf dem Jakobsweg und da ist sie mit vielen Leuten auch mitgegangen oder andersrum. Leute sind mit ihr mitgegangen, hatten irgendwie ein ähnliches Anliegen. Aber man kennt das ja, man ist unterwegs und man hat dann irgendwie einen Wegbegleiter, der irgendwie mitgeht. Aber Nachfolge ist nicht einfach ein Mitgehen, sondern Nachfolge ist mehr. Nachfolge heißt im Endeffekt, ja, man könnte sagen, ich identifiziere mich. Man könnte aber auch sagen, ich infiziere mich mit diesem Mann aus Nazareth, der so eine unglaubliche Aussage getan hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn Jesus in die Nachfolge ruft, wenn er sagt, folge mir nach, dann ist das ja auch etwas Aktives. Er sagt dann nicht, komm her, so an diesem Ort, in dieser Schule und, dann wird es funktionieren, sondern er sagt, folge mir nach. Und dieses Folge mir nach ist ja erstmal ein Imperativ im Präsens. Und auf sich dann bezogen, folge mir nach. Und Präsens im Deutschen ist ja eine Zeitangabe. Es geschieht jetzt, hier. Und das ist auch etwas, was zu der Nachfolge ja dazugehört. Nachfolge ist immer der aktuelle Ruf im Jetzt und im Hier, dann dem Mann aus Nazareth nachzufolgen. Aber wenn man sich das im Griechischen anguckt, dann ist Nachfolge oder dieses Folge mir nach eben nicht nur ein Ausdruck der Gegenwart, sondern es ist im Griechischen auch immer ein Aspekt. Also Nachfolge ist nicht nur, dass ich sage, komm, steh auf, folge mir nach, sondern Nachfolge ist ein Aspekt des Lebens und dieser Aspekt meint, nicht nur geh mir hinterher, folge mir nach, sondern dieser Aspekt meint, wenn du glauben willst, musst du nachfolgen. Glauben, der nur sagt, ja, dieser Jesus ist ein toller Typ. Und was er gemacht und getan hat, großartig. Und dann kannst du sagen, ich glaube an ihn. Du kannst sogar sagen, ich glaube und jetzt das Bekenntnis, das Glaubensbekenntnis dann auch runterrasseln, dass er Gott, dass Gott Vater, dass er Sohn, dass er Heiliger Geist ist. Das glaube ich alles. Aber Das ist zu wenig. Ein Glaubensbekenntnis ist bei diesem Ruf zu wenig. Denn das, was den Glauben im Christentum ausmacht, ist nicht, ja, ich glaube, dass das das Richtige ist, ich glaube, dass er Gott ist, ich glaube, dass er mir die Sünden vergeben hat, ich glaube. Das ist ein Teil, aber das ist lange nicht alles. Sondern im Christentum geht es dann darum, aufzustehen und nachzufolgen. Folge mir nach. Geglaubt wird in der Nachfolge. Und Nachfolge heißt dann eben nicht nur irgendwie so Wegbegleiter zu sein, sondern sich diesen Mann anzugucken. Darum lesen wir Bibel, darum machen wir Bibelstunde und. Darum gibt es einen Bibelleseplan und. Weil es darum geht, sich diesen Mann anzugucken und sich mit dem, was diesen Mann geprägt hat, zu infizieren. Nicht nur zu identifizieren, dass ich sage, ja, sondern dieser Mann will deine Wirklichkeit sein. Wie lautet nochmal der Wochenspruch der vor uns liegenden Woche? Bitte? Keiner weiß es mehr.
Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich.
Wahnsinn! Wahnsinn! Wer euch hört, der hört mich. Und das geschieht und ereignet sich nicht, indem ich jemand bin, der sagt, das war ein toller Typ, das war wirklich großartig, sondern das geschieht, indem ich mich auf diesen Mann einlasse, indem ich sage, ich folge dir nach, weil ich will von dir angesteckt werden. Und dann haben, wir haben das ja in der Lesung gehört, die Jünger ja gesagt, zeige uns den Vater. Und was sagt Jesus? Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das ist das Geheimnis eben auch, dass wer Jesus sieht, den Vater sieht. Und wer dich sieht, soll Jesus sehen können. Wie kriegen wir das hin? Durch Nachfolge. Nicht durch ein Hinterherwatscheln, nicht durch ein Mit auf dem Weg sein, sondern indem ich sage, Jesus, mehr von dir, mehr von dir. Der Apostel Paulus hat es ja so beschrieben, wir werden verwandelt in sein Bild. Das ist der Weg unseres Lebens. Wir sollen verwandelt werden in sein Bild. Nicht ich soll immer schöner werden, sondern es soll immer mehr Christus in mir sichtbar werden, durch mich erfahrbar werden. Darum geht es in der Nachfolge. Und das ist die Herausforderung. Man kann den Glauben nehmen, um so seine eigene Existenz irgendwie auch noch mal ein bisschen dann irgendwie aufzupeppen. Aber hat der Paulus ja auch schon gesagt, ich muss abnehmen. Er aber muss zunehmen in meinem Leben. Das ist das, worum es geht. Das ist das, warum du geboren wurdest. Vor ein paar Jahren, und bei einigen ist ja schon noch ein paar Jahre länger her. Es soll etwas aufbrechen in deinem Leben. Mit deiner Geburt bist du aufgebrochen ins Leben. Das ist das Prinzip des Lebens. Aber das ist nicht das, worum es, sagt die Bibel, im Leben geht, dass wir in dieses Leben hinein aufbrechen, sondern in diesem Leben, in dem wir leben, soll etwas von seinem Leben in mir, in uns aufbrechen. Und das ist Pfingsten, das ist der Heilige Geist, das ist der Ausdruck des Glaubens, dass ich hingehe und sage, ich folge dir nach. Ich will, dass du mich mehr und mehr bestimmst. Ich folge dir nach. Du bist der Weg. Ich suche nicht irgendwo einen Weg, der mich dann zu einem Ziel führt, was ich mir gesteckt habe, sondern das ist für mich die schlimmste Bibelstelle, die der Apostel Petrus dann gehört hat am Ende, wo Jesus zu ihm sagt, am Ende wird man dich hinführen, wo du nicht hin willst. Furchtbar. Aber das ist, es geht nicht darum, dass ich da ankomme, wo ich gerne sein möchte. Ist ja oft eine Frage so, wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren? Ja, interessante Frage. Hast du schon mal gefragt, wo dich dein Herr in 5 oder 10 Jahren sieht? Das wäre doch mal spannend. Und ich bin nicht dann der Verteidiger der Wahrheit, der den anderen die Bibel um die Ohren schlägt und sagt, hier steht alles drin, sondern die Wahrheit ist eine Person, ist dieser Mann aus Nazareth. Und wenn du Fülle im Leben haben willst, dann gibt es hunderttausende Coaches, die dir sagen, tu dies, lass jenes, investiere hier, mach, tu, zuhauf. Und die meisten haben ja auch wirklich Erfolg damit für sich. Die Leute kaufen Seminare und Seminare und Seminare und machen den reicher und reicher und reicher. Aber selber verarmen sie mehr und mehr. Wenn du ein Leben in der Fülle haben willst, ja, sag zu diesem Mann, ich folge dir nach. Also infiziere mich bitte mit dem, was dich ausgemacht hat. An diesem Aufbruch vorbei ist christlicher Glaube nicht das, was christlicher Glaube ist. Vielleicht ist eine der Krisen unserer Kirchen ja auch darin begründet, dass wir selber dann auch nicht mehr auf diesem Weg uns einlassen und uns trauen. Wir haben uns gestern beim Mitarbeitertag beim Gemeindeforum ja so ein bisschen darüber unterhalten, auch über Gottesdienste und unterschiedliche Elemente und habe gesagt, wie wäre es denn mit so und so einem Element? Oh! Ha. Worum ging's?
In die Klangschale.
Heieieieiei. Ich habe es ja einmal hier gemacht, also ihr habt mich nicht gesteinigt. Aber ich dachte nur im Nachhinein, ist ja alles verständlich. Aber wir gehen zu Leuten hin und sagen, der Herr Jesus will dein Leben umkrempeln. Denk mal etwas ganz Neues, lass dich mal auf etwas ganz Neues ein. Und wir selber sagen, oh, ha, lieber nicht, ist doch so unbekannt. Wer will uns das eigentlich glauben, wenn wir selber nicht bereit sind, uns immer wieder einzulassen auf so einen Aufbruch? Und ich kann euch schon mal eins versprechen, ich werde nicht sagen, wann. Aber es werden hier ganz neue Klänge auftauchen. Ja, es kann sein, dass ich das nicht mag. Es kann sein, dass mir das fremd ist. Aber so geht es den allermeisten Menschen um uns herum hier, wenn wir über den Glauben reden und sie einladen, dass sie das irgendwie nicht mögen und dass ihnen das komplett fremd ist. Aber dann sagen wir, wag es, es lohnt sich. Und woran siehst du das? Ich bin auch so einer, der immer wieder aufbricht und der immer wieder aufgebrochen wird. Weil das ist der Geist Gottes in unserem Leben. Ist nicht nur Prinzip des Lebens, sondern es ist Ausdruck unseres Glaubens. Dass wir dem nachfolgen, der diese Welt vollkommen verändert hat. Weil er Weg, Wahrheit und Leben ist. Wenn du dich auf ihn einlässt, wirst du den Vater sehen. Du kannst in anderen Religionen auch irgendwie Gott entdecken, das glaube ich. Aber den Vater entdeckst du nur im Sohn. Lass dich doch mal einladen, aufzubrechen. Das ist unsere Botschaft an die Welt. Und glaubhaft wird sie dort, wo sie entdecken, ah, das machen die selber ja auch. Oder? Amen.